Diese Folge wird präsentiert von der Hannover Messe.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Ja, heute schauen wir nach vorne, nämlich ganz im Sinne des Claims der diesjährigen Hannover Messe, Think Tech Forward. Es geht also um die Zukunft der Industrie, um neue Technologien und darum, wie aus Ideen Innovationen werden und wie wir diese in die Anwendung bringen können. Ja, und wo könnte man das besser sehen und erfahren als auf der Hannover Messe, die vom 20. bis 24. April stattfindet? Sie ist die weltweit führende Industriemesse und bringt Forschung, Entwicklung und Produktion zusammen. Ja, hier zeigen Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen, wie die Zukunft der Industrie wohl aussehen wird und behandeln da aktuelle Themen. Darüber spreche ich heute mit jemandem, der diese Entwicklung nicht nur beobachtet, sondern eben auch aktiv mitgestaltet. Dr. Gunther Kegel. Er ist Präsident des ZVEI, des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie, und er ist auch Teil des Ausstellerbeirats der Hannover Messe. Herzlich willkommen erstmal an dieser Stelle.
Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, sehr schön. Schön, dass wir sprechen. Ja, Herr Kegel, die diesjährige Hannover Messe steht ja unter dem Leitsatz Think Tech Forward, wie wir eben schon gehört haben. Und der VDI hat das Motto aufgegriffen und nochmal so ein bisschen für sich angepasst. Und zwar vom Denken ins Machen ist da unser Slogan, den wir dieses Jahr da verfolgen. Also ja, die Innovation entsteht natürlich irgendwo im Kopf, aber sie muss ja auch dann umgesetzt werden können und in die Praxis gelangen. Welche Rolle spielt denn die Hannover Messe dabei, diesen Übergang von der Innovation in die Umsetzung sichtbar und greifbar zu machen? Laut Ihrer Erfahrung?
Ja, die Hannover Messe hat für uns heute drei wesentliche Aufgaben. Zum einen sind natürlich alle Themen, mit denen wir uns in der jüngeren Vergangenheit intensiv auseinandergesetzt haben, also Automatisierung, Digitalisierung, aber jetzt auch die neuen Themen wie Künstliche Intelligenz oder nehmen wir den Spezialbegriff agentische Künstliche Intelligenz, die sind so abstrakt, dass man sich darunter wenig vorstellen kann, und damit dann einen Nutzen für sich selbst abzuleiten, ist doppelt schwierig. Deswegen brauchen wir eine Hannover Messe, um die Interessierten an diese neuen Technologien heranzuführen, und zwar mit praktischen Implementierungsbeispielen, die immer den Nutzen in den Vordergrund stellen und sagen, was ist denn der Vorteil, wenn du diese neuen Technologien ansetzt? Also ein ganz wichtiger Punkt, das ist nun mal leider in der Elektro- und Digitalindustrie so, wir sind eine sehr abstrakte Disziplin, und die Vorstellung, aus den Algorithmen sich unmittelbar ableiten zu können, was das für Nutzen generiert, das ist natürlich schwierig. Und dafür brauchen wir eine Messe. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe, die genauso wichtig ist, jeder, der eine langfristige Lösung, wenn sie beispielsweise Automatisierung oder auch Künstliche Intelligenz erhält, jeder, der eine langfristige Lösung für seine Maschinen und Anlagen braucht, die ja nicht selten einen Lebenshintergrund von 10, 15, 20 Jahren haben, der möchte natürlich mit den Menschen, die hinter den Innovationen stehen, mit den Organisationen hinter den Innovationen reden können, um zu verstehen, habe ich hier auch die notwendige Sicherheit für meine Investitionen? Traue ich den Leuten zu, dieses Thema lange genug zu begleiten, um eben den Lebenszyklus meiner Anwendung dann auch bis zum Ende mit begleiten zu können? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weshalb das Internet als Informationsquelle alleine eben nicht ausreicht, sondern ich möchte die Menschen, ich möchte die Organisationen hinter den Innovationen kennenlernen. Mhm. Auch das kann eigentlich in der Form nur eine Messe leisten. Und die Hannover Messe hat darüber hinaus noch eine dritte sehr wichtige Aufgabe, die keine andere Messeveranstaltung so erfüllt. Es ist für uns praktisch die einzige Möglichkeit, in der Breite unserer Ausstellerschaft mit der Politik in Kontakt zu treten. Mhm. Wir haben am Sonntag die Eröffnungsveranstaltung, das ist eine politische Veranstaltung. Der Kanzler wird sie eröffnen in diesem Jahr, das ist alte Tradition. Er beginnt dann auch die Messe am Montag mit einem Messerundgang, aber auch jede Menge Kabinettsmitglieder haben sich angekündigt, um eben vertiefte Gespräche auf der Hannover Messe mit den Ausstellern führen zu können. Das ist also eine Sondersituation, die Hannover Messe hier hat. Sie ist nun mal für uns das Fenster in die Welt. So kann uns eine Welt wahrnehmen, die sich eben nicht als Automatisierungs- oder Digitalisierungsspezialist aufstellt. Also diese drei Aufgaben, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Aufgaben, aber das sind so die ganz klar erkennbaren Aufgaben. Warum Messe? Wie kann Messe helfen, Innovationen und auch die Rahmenbedingungen für Innovationen so zu gestalten, dass Innovation nicht nur im Labor stecken bleibt, sondern auch wirklich in die Anwendung kommt?
Ja. Ja, vor allem ist es ja auch schön, dass man das auch wieder in Präsenz machen kann. Und klar gibt es hybride Formate oder digitale Formate, aber es ist dann doch was anderes, wenn man eben wirklich in den Austausch kommen kann und wie Sie das so schön beschrieben haben. Ja, wo sehen Sie denn aktuell die größten Herausforderungen zwischen Idee und Umsetzung in der Industrie?
Naja, wir haben natürlich im Moment eine besondere Herausforderung und das ist die wirtschaftliche Gesamtsituation in der Industrie, die weltweit einfach angespannt ist. Wir haben seit mindestens 3-4 Jahren eigentlich so heftige Veränderungen. Olaf Scholz hat das ja mit seinem Begriff der Zeitenwende sehr schön beschrieben. Die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, die in Europa, in Deutschland, aber auf der Welt arbeiten, haben sich komplett verändert. Das, was wir mal aufgebaut haben, ein stark regelbasierter internationaler weltweiter Handel, der droht nun völlig in sich zusammenzubrechen, weil jede Region mit eigenen Regeln sich durchsetzen will und es gilt vielmehr die Kraft des Stärkeren, des wirtschaftlich, aber auch des militärisch Stärkeren und weniger das, was wir in einer Welthandelsorganisation als Regeln festgesetzt haben. Und dieser Umbruch, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und der kostet sehr viel Kraft und Geld. Und woher nehmen? Und das geht natürlich zum Teil auch von den Innovationen weg, weil zu viele Menschen sich mit anderen Dingen beschäftigen müssen, auch zu viel Geld in diese Transformationen hineinfließt. Und die sind eben nicht alles nur innovationsgetriebene Transformationen, wie eben in der Digitalisierung, wenn sie sich mit den unterschiedlichen Handelsräumen auseinandersetzen, vielleicht sogar gezwungen werden, ihre Wertschöpfung zu lokalisieren, dann hat das wenig mit Innovationen zu tun, sondern es ist eine Reaktion auf die veränderten Umstände. Die machen es im Moment etwas schwieriger. Wir haben aber noch ein zweites Phänomen, was in unserer Industrie sehr ausgeprägt ist. Da gibt es auch eine Reihe von Untersuchungen zu, die kommen eigentlich alle zu demselben Ergebnis, dass der Innovator die Wirkung seiner Innovation um den Faktor 3 überschätzt und der Anwender die Wirkung der Innovation um den Faktor 3 unterschätzt. Mhm. Das heißt, zwischen dem, was der Innovator will und behauptet und dem, was der Anwender vermutet, liegt ein Faktor 10. Und das zu überwinden, also die überschwänglichen Hoffnungen der Anbieter auf der einen Seite und die sehr restriktive Grundhaltung der Anwender auf der anderen Seite, da näher zusammenzukommen, das ist eben auch genau Aufgabe einer Messe, um einfach zu zeigen, was ist denn eine realistische Erwartung, ja, und nicht die völlig überzogenen, auch stark durch Marketingfloskeln geprägten Aussagen der Innovatoren, der Hersteller und die extrem defensive Haltung der Anwender, die sagen, naja, lieber nichts ändern, Blaupause ist der sicherste Ansatz, viel Geld zu verdienen und never change a running system, dazwischen den richtigen Kompromiss zu finden, also Erwartungsmanagement richtig zu betreiben. Wir haben noch ein weiteres Phänomen. Wir leben ja nun seit sicherlich 30 Jahren in einer stark regulierten Welt, die aus Europa und Deutschland heraus stark risikofokussiert reguliert. Also wir möchten eigentlich alle Lebensrisiken für Mensch und Gesellschaft auf politischem Wege beseitigen. Das Thema Eigenverantwortung steht nicht so sehr im Vordergrund in dem Menschenbild, was die EU hat. Und das macht natürlich etwas mit uns. Auch wir gehen mittlerweile sehr viel risikoorientierter an die Frage von Innovation heran, als wir chancenorientierte. Es überwiegt also die Skepsis, es überwiegt die Frage, was sind denn die negativen Folgen? Und ein Stück weit unterbetont werden die enormen Potenziale. Ich mache ein Beispiel, dann sieht man das sofort. Ich weiß nicht, wie viele Studien es gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie gefährlich die Radiofrequenzen und Ultrahochfrequenzen von Smartphones sind. Alle Studien, die es bisher gibt, kommen zu demselben Ergebnis. Es gibt keine Wirkung, jedenfalls nicht in den Strahlungsenergiemengen, die ein Smartphone oder ähnliches von sich gibt. Aber dadurch machen sich unglaublich viele Menschen Gedanken. Mhm. Ich kenne keine einzige Studie, die mal aufgeschrieben hätte, wie viel Menschenleben retten wir jedes Jahr, weil es diese Art der mobilen Kommunikation gibt, wo wir schnell Hilfe herbeiholen können, wo wir Menschen schnell orten können und. Das sieht man ganz deutlich, die Chancen werden unterbewertet, die Risiken werden überbetont. Das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Überregulierung, die natürlich auch in den Köpfen stattgefunden hat.
Ja, klar.
Das heißt, wir müssen jetzt mit der Deregulierung im Kopf beginnen.
Ist das für Sie denn so ein bisschen typisch deutsch oder nehmen Sie das woanders anders wahr, dass da mehr die Chancen im Vordergrund stehen?
Es ist ein Thema, das ich eher als europäisch verorten würde, aber im Schwerpunkt nochmal in Deutschland, weil wir alles, was wir tun, mit besonderer Gründlichkeit tun. Also auch unsere Risikoeinschätzung wird mit einer anderen Gründlichkeit getan, als das vielleicht in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Also wir leiden nochmal im Besonderen unter diesen Überregulierungen.
Ja. Wie weit ist denn aus Ihrer Sicht die Transformation in Deutschland überhaupt fortgeschritten? Also das ist ja schon lange ein Buzzword und es kommt jetzt auch viel mit Industrial AI da hinzu und KI. ja, wo, wie weit sind wir eigentlich wirklich?
Naja, man muss ja erstmal der Fairness halber sagen, dass wir uns nicht mit einer, sondern mit vier Transformationen gleichzeitig auseinandersetzen. Mhm. Wir müssen von einer analogen in die digitale Welt. Das ist eine Transformation, die ist enorm schwer, weil sie alle Prozesse in den Unternehmen, aber auch alle Arbeitsweisen mit den Menschen verändert und eine Veränderung erfordert. Wir haben die zweite Transformation. Das sehen wir im Moment gerade. Die Welt verändert sich. Das, was wir mal gemacht haben, globalisieren, internationalisieren, funktioniert als Erfolgsrezept nicht mehr. Wir müssen andere Lokalisierungsstrategien finden. Wir haben eine dritte Transformationsachse, ja, und das ist natürlich unsere Demografie. Ne? Die Babyboomer gehen jetzt doch in den Ruhestand, lange darauf gewartet, jetzt passiert es mit zunehmender Tendenz. Und das führt natürlich dazu, dass wir sehr, sehr stark umschichten müssen, auch Tätigkeiten verändern müssen, um diesen Aderlass an Ingenieuren, Ingenieurinnen irgendwie auffangen zu können. Weil die Zahl der jungen Menschen, die die Hochschulen verlassen, die ist nicht ausreichend, und noch tragischer ist, dass innerhalb einer kleiner werdenden Gesamtmenge an Menschen, die studieren können, auch noch der Anteil derer, die sich für ein grundständiges Ingenieurstudium entscheiden, sinkt. Mhm. Und das ist natürlich ein Effekt, der ist besonders schmerzhafter. Und wenn Sie diese Transformationsachsen betrachten, dann ist es halt ganz schön viel Transformation auf einmal. Ihre Frage richtet sich ja eher in Richtung der digitalen Transformation, die jetzt mit AI nochmal eine neue Beschleunigung erhält. Und da gibt es ja immer diese fürchterlichen Vergleiche mit dem Fußball. Wir haben die erste Halbzeit verloren und wir müssen irgendwie Tore schießen. Also ich halte das alles für Kappes. Solche Transformationen, die werden ja nicht in 90 Minuten gespielt und schon gar nicht in Halbzeiten, sondern das ist ein permanenter Prozess, der sich über viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinziehen wird. Und da sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht auf dem Weg. Es wird immer so gesagt, ja, wir haben das ja alles nicht gemacht. Und ja, unsere Digitalisierung des Staates, die ist wirklich rückständig, auch im Vergleich zu vielen anderen Staaten, die da viel schneller vorangekommen sind. Naja, ich habe von politischer Seite auch gehört, das liegt natürlich auch daran, dass unsere Verwaltung vorher funktioniert hat. Das heißt, der Änderungsbedarf war gar nicht so hoch wie in Ländern wie Estland oder sowas, die eben einfach aus ihrer Vorgeschichte eine wenig funktionierende Verwaltung mitgebracht haben. Für die war das natürlich der Königsweg, das alles digital zu machen. Darf aber auf Dauer keine Ausrede bleiben, dass auch wir unsere staatlichen Prozesse komplett digitalisieren müssen. Und so sieht es in den Unternehmen auch aus. Wir haben in den meisten Unternehmen doch alle wesentlichen Prozesse mittlerweile entweder vollständig digitalisiert oder zumindest digital unterstützt. Aber wir haben auch gelernt, dass man dazu seine Daten, seine Stammdaten erstmal technisch sauber aufbereiten muss und in ein Format bringen muss, das dann eben auch austauschfähig ist. Mit proprietären Daten, die noch dazu unvollständig und unsauber gepflegt sind, kann ich eben gar keine Digitalisierung machen. Mhm. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das haben die meisten Unternehmen, glaube ich, unterschätzt, wie viel Arbeit es ist, erst einmal im Stammdatenbereich aufzuräumen, damit die vielen Daten, die wir haben, und das ist ein Schatz ohne Frage, dass wir den auch heben können. Das ist sicherlich nochmal eine Frage. Wenn Sie jetzt spezifisch auf das Thema AI schauen, dann ist das natürlich noch relativ neu. So schnell ändert sich natürlich das Industrieumfeld nicht, dass wir in 3 Jahren alles auf den Kopf stellen, nur weil jetzt jemand auf die Idee gekommen ist, ein Large Language Modell aufzubauen, also Deep Learning sozusagen auf die Internetsprache loszulassen. Aber wir sehen natürlich überall eine entsprechende Begeisterung für diesen neuen Werkzeugkasten, der uns da plötzlich zur Verfügung steht. Und wir nutzen den schon heute intensiv in den Produkten, ja, nicht als Large Language Modelle. Aber es gab ja schon AI lange vor den Large Language Models. Deep Learning und ähnliche Verfahren sind heute in der Mustererkennung absolut etabliert. Das machen wir. Das sind zum Teil auch Embedded Algorithmen, die wir bereits in unsere Zielhardware portieren. Nicht alles muss da Cloud-basiert sein oder kann da Cloud-basiert sein, vor allem wenn es Echtzeit-Algorithmen sein sollen. Das tun wir also schon. Und es müssen nicht immer die hochkomplexen Large Language Modelle sein. Die nutzen wir auch, aber mehr in der Peripherie. Also wenn Sie zum Beispiel technische Dokumentation sehen, dann ist dort so ein großes Sprachmodell extrem hilfreich, aus den verfügbaren Informationen erste Textbausteine zu entwickeln. Und nehmen Sie das ganze Thema technische Übersetzung, wo wir früher noch den Dienst von Dolmetschern brauchten. Das hat sich erledigt. Das können wir heute weitgehend mit den Sprachmodellen erschlagen. Da haben wir also in der Breite viele Anwendungen in der Peripherie. Aber wir haben natürlich noch kein eigenes industrielles Sprachmodell. Mhm. Da ist auch die Frage, wie sieht das denn aus? Weil wir haben natürlich in den industriellen Daten sehr viel determiniertes, voreingebrachtes Wissen. Wir müssen nicht alles über Statistik lernen, wie eine Pumpe konstruiert wird. Da machen wir uns seit 100 Jahren Gedanken. Da gibt es fantastische Zeichnungen und Ähnliches. Das ist ein anderes Lernen als das, was die Large Language Models mit der Internetsprache gemacht haben.
Ja, absolut. Ja.
Ich glaube, da haben wir auch die richtigen Modelle, die dann auch die notwendige Effizienz bringen, vielleicht noch nicht wirklich erfunden. Mhm. Da kommt natürlich auch das große Problem, wo sind wir denn bereit, unsere Industrial Data wirklich zu teilen? Weil wenn jeder die für sich behält, ja, dann Thema, hat er niemals genug Daten, um damit wirklich ein Modell zu trainieren.
Ja, absolut.
Selbst die größten Unternehmen haben das nicht. Wir müssten das schon zusammentun. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das so hinbekommen. Deswegen haben wir im Moment mal einen Blick mehr auf das Thema Agentic AI oder agentenbasierte künstliche Intelligenz. Mhm. Das scheint uns eher eine Low-Hanging Fruit zu sein, die wir abräumen können.
Mhm. Was sind denn so die dringendsten Themen in der Elektrotechnik aktuell oder was beschäftigt Sie im Verband aktuell am meisten für die Zukunft?
Ja, also ich sag mal, technisch gesehen ist es sicherlich das Thema Künstliche Intelligenz, aber wir sind natürlich mit der All Electric Society noch nicht fertig. Ne? Also das, was wir vor 10 Jahren mal postuliert haben, dass die Welt sich in allen Bereichen, wo sie elektrisch sein kann, auch elektrifizieren wird und dass sie dabei, wo überall notwendig und möglich, auch digitalisiert wird, da sind wir ja noch mittendrin in diesem Prozess. Und das ist natürlich dringlich oder zumindest wichtig. Wir sehen aber, dass diese Umstellung auch unserer Energieerzeugung und dass die nicht so ganz einfach und linear erfolgt, sondern dass es da viele Setbacks gibt. Wir haben jetzt wieder die Diskussion über die Kraftwerkstrategie. Mhm. Was für Gaskraftwerke bauen wir jetzt, um die Dunkelflaute zu überbrücken? Und wer soll die Kosten für diese Kraftwerke denn bezahlen, die einen guten Teil der Zeit gar nicht laufen werden, weil sie eben nur die Dunkelflauten zu brücken haben und keine Grundlastaufgaben mehr zu erfüllen haben. Wie lange laufen dann unsere Kohlekraftwerke noch? Haben die vielleicht eine verlängerte Zukunftsmöglichkeit? Wer soll das bezahlen? Ein Industriestrompreis muss von all diesen Kosten entlastet werden. Heißt das dann, die anderen müssen diese Extrakosten dann auch noch oben drauf gesattelt bekommen? Dann wird der Strom irgendwann aus Wettbewerbsgründen nicht mehr interessant als Energieform. Also das sind Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben beispielsweise auch das Thema der Übertragungsnetze, wo wir uns ja einig waren, dass wir eigentlich einen Vorrang für das Erdkabel haben. Wir wissen, die Menschen mögen diese riesigen Übertragungssysteme nicht in ihrem Vorgarten. Es ist einfacher, das einfach in die Erde zu buddeln. Daraufhin haben dann die Hersteller von solchen Kabeln viele Millionen in die Hand genommen, um solche Kabel wirklich herzustellen. Jetzt ist der große Thema, ist vielleicht doch ein bisschen teuer, vielleicht gehen wir doch wieder zurück zu den großen Freileitungen.
Okay.
Nehmen uns in den Häuserkampf mit den Gemeinden und mit den Bürgerinitiativen, die das nicht wollen. Das ist schwer zu verstehen, denn der Kurs vorwärts, rückwärts, der gibt natürlich für niemanden in der Industrie eine verlässliche Basis, auf der man investieren kann. Und da müssen wir einfach besser werden, dass politische Zusagen, die mal gemacht werden, die einen sehr langen Zeithorizont betreffen, dass man die nicht einfach im Rhythmus von Wahlen oder Wahlversprechen wieder kassieren kann.
Ja, nee, es braucht schon verlässliche Rahmenbedingungen auf jeden Fall. Ich würde noch mal gerne auf die Industriedaten zu sprechen kommen. Also das hatten Sie ja jetzt eben auch schon genannt und dass man eigentlich ja einen großen Datenschatz hat. Aber es geht natürlich auch darum, die gewinnbringend zu nutzen oder dann eben auch vielleicht zu teilen und da eben dann die Vorteile daraus zu ziehen. Was glauben Sie, welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden, da sein? Muss da vielleicht auch die Politik irgendwie mehr fordern, unterstützen und Rahmenbedingungen geben, damit das wirklich auch passieren kann?
Ja, ich sag mal umgekehrt. Ja, die Politik sollte uns vor allem nicht behindern, wenn wir das tun
oder
wollen.
Oder so, ja.
Der AI Act, der Data Act und die Datenschutzgrundverordnung enthalten alles, was wir nicht brauchen. Ne? Okay. Für den industriellen, für den B2B-Ansatz. Mhm. Wir sprechen nicht über den B2C, wo ein Unternehmen mit Konsumenten agiert. Da ist vielleicht dieses Schutzbedürfnis im Sinne der Datenschutzgrundverordnung angebracht. Aber im B2B-Bereich haben wir ja die sogenannten Sektornormen. Also wenn ich eine Maschine konstruiere, dann ist die Sicherheit der Maschine über die Maschinenrichtlinie gewährleistet. Dazu gibt es noch eine ganze Reihe anderer Normen und Standards, die funktionale Sicherheit beschreiben. Mhm. Das ändert es ja nicht dadurch, dass ich jetzt in der Maschine einen AI-Algorithmus implementiere. Trotzdem muss ich diese Sicherheitsnormen einhalten. Das heißt, vor dem Hintergrund der Sicherheit brauche ich die Industrial AI eigentlich gar nicht zu regulieren. Das ist in den einschlägigen Produktnormen enthalten. Ich nehme ein zweites Beispiel. Nehmen Sie die ATEX, die Explosionsschutzrichtlinie. Die kann ich ja nicht dadurch beugen, dass ich jetzt in das Gerät einen AI-Algorithmus einbaue. Muss ich natürlich den Explosionsschutz genauso berücksichtigen wie vorher. Und das sieht Politik nicht, weil die immer sehr stark an der ganz einfachen Schnittstelle, die Industrie macht irgendwas und der Konsument soll das kaufen. Der Großteil unserer Bemühungen läuft aber im B2B-Bereich. das ist kein Konsument, sondern der Kunde ist auch wieder ein Industriepartner. Und die können sehr wohl auf Augenhöhe diese Dinge miteinander verhandeln. Da brauchen wir gar keine Regulierung. Das kann man ganz mutig erstmal weglassen. Mut zur Lücke und sagen, lass sie doch erstmal machen. Und wenn wir dann sehen, an der einen oder anderen Ecke hat das doch Auswüchse, die wir nicht wollen, dann kann ich immer noch regulieren. Aber nicht im Vorfeld alles schon vollstellen und damit Innovationen ganz schwierig machen. Das ist also ein Appell, den wir an die Europäer seit Jahren jetzt richten. Unterscheidet doch mal grundlegend zwischen B2B und B2C-Anwendungen. Haben wir nicht geschafft, weder im AI-Act noch im Data-Act ist da eine klare Trennlinie vorgesehen. Müssen wir aber unbedingt tun. Das ist der eine Punkt. Und dann der zweite Punkt, da müssen die Firmen selbst dran. Wir müssen, ich habe es schon gesagt, unsere Daten aufbereiten, so dass sie wirklich in einem austauschbaren Format vorhanden sind. Dafür haben wir in der Industrie jetzt sogar einen mächtigen Standard entwickelt, als Verwaltungsschale. Das macht die Industrial Digital Twin Association, die entwickelt diesen sehr mächtigen Standard, der dann auch in internationale Normungen hereingetragen wird. Und jetzt müssen die Unternehmen natürlich ihre Daten so aufbereiten, dass sie konform zu diesem Datenmodell bereitstehen und man sie darüber austauscht. Auch da tun wir uns im Moment noch schwer, das notwendige Momentum zu erzeugen. Jeder sitzt auf dem Zaun und sagt, ich habe eigentlich alles, aber soll ich jetzt wirklich? Und finde ich den Kunden, der mir das bezahlt? Ja. Und da kommen dann schnell wieder so, vielleicht reicht das in 2 Jahren auch noch, wenn wir das machen. Lass uns jetzt mal andere Dinge tun oder das Geld sparen. Das ist eine sehr zögerliche Haltung, weil dieses Thema Verwaltungsschale ist natürlich noch mal abstrakter. Und das ist auch ganz schwer, bis in die obersten Entscheidungsbereiche zu kommunizieren. Was machen wir denn da eigentlich? Und den Leuten zu erklären, Leute, wenn ihr digitale Geschäftsmodelle wollt, braucht ihr ein Datenaustauschformat eurer Industriedaten, das wirklich ein Standard ist und den auszuholen. Und da gibt es im Moment nur die Verwaltungsschale. Dann nutzt doch das bitte. Ist nicht so ganz einfach.
Wir
bemühen uns da sehr. Wir sind sehr erfolgreich bei der Teilnahme an der Erstellung der Normen. Sehr viele Mitgliedsfirmen in der EDTA, aber wirklich die Implementierung in den Unternehmen und dann der Aufbau auf einer Kundenbasis sagt, wir wollen die Daten in genau diesem Format. Ja, das ist schwierig. Das sind die Ersten, die mal die Hand gehoben haben und gesagt haben, also bitteschön, bei den nächsten Bestellungen hätten wir gerne die Daten im Format der Verwaltungsschale. Das sind aber noch ganz, ganz kleine Pflänzlein, die wir da sehen in der breiten Masse. Ist das noch nicht angekommen? Nee. Das muss aber getan werden. Ja. Ohne solche Datenaustauschformate ist diese ganze Digitalisierung, bleibt dann eine proprietäre Lösung, die mich Point-to-Point zwischen einem Anbieter, einem Kunde aufbauen kann. Skaliert nie. Ja, diese Insellösung skalieren nie und bringen deshalb auch nie den Ertrag, den man braucht.
Absolut, ja. Ja, und vor allem denke ich auch für KMU ist das halt auch schwierig. Also da hat man ja noch mehr Respekt vor solchen Anforderungen oder Komplexität, wenn die nicht abgebaut wird. Und das ist ja auch schade, wenn die nicht mitgenommen werden.
So, und die Verwaltungsschale ist aber gerade ein sehr schönes Beispiel. Das ist natürlich genau für den KMU genau das Richtige. Es ist sehr komplex, seine Daten in diesem Format darzustellen. Schon bin ich anschlussfähig an alle möglichen digitalen Geschäftsprozesse, die eben das Austauschformat der Verwaltungsschale erfordern.
Okay. Ja, jetzt haben wir ja schon auch davon gehört, dass sich die Arbeitsumgebung von Ingenieuren und Ingenieurinnen verändern wird. Und wir im VDI treiben das auch voran, dass wir halt sagen, okay, Qualifikation und Reskilling wird auf jeden Fall immer wichtiger werden, auch für Ingenieure. Und das ist jetzt nicht mehr so eine sichere Bank, wenn man das einmal studiert hat. Was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht für den Einzelnen, also für die persönliche Weiterentwicklung im Ingenieurberuf?
Also ich habe die Hoffnung, dass die jungen Ingenieure, Ingenieurinnen, die von den Hochschulen kommen, immer noch an den Hochschulen eins gelernt haben, was wir auch schon gelernt haben, nämlich sich selbst in diese neuen Themengebiete einzuarbeiten. Das ist eine Fähigkeit, die sie während des Studiums dann erlangen, dass sie sich Dinge erschließen können, die sie eben in der Schule noch nicht gelernt haben, die noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind und das auch sehr stark eigenständig tun müssen während des Studiums und dann auch können. Das ist eben nicht verschult, das ist nicht jemand, der sie an der Hand führt, sondern es ist eigentlich des Lernens sozusagen. Ich habe das irgendwann mal drauf, dass ich weiß, wie ich mir solche Wissensgebiete erschließe. Solange Ingenieure das in ihrer Ausbildung noch mitbekommen, Ingenieure und Ingenieurinnen, dann habe ich auch keine Sorge, dass sie sich diese Arbeitsgebiete wieder erschließen. Das müssen sie nur tun. Das ist sicherlich eine Frage, welche Lernumgebung schafft so ein Unternehmen. Aber sie können natürlich Weiterbildung nicht verordnen. Sie können nicht sagen, ich will jetzt, dass du lernst. Ja, sie können denen nur sagen, ich biete dir das und das an. Ja. Lernen musst du dann schon selber. Und das ist nicht so ganz einfach, ist aber für die Ingenieurdisziplin, glaube ich, schon immer so gewesen, dass sie sich mit neuen Dingen auseinandergesetzt haben und die sehr begierig in unsere Produkte, Angebote und Strukturen implementiert haben. Gerade in der Automatisierung. Wir sind ja als Markt viel zu klein, als dass man für uns Basistechnologien entwickeln könnte. Das skaliert nie. Sondern wir klauen uns die von anderen Bereichen. Also so wie wir den PC irgendwann mal geändert haben, gesagt haben, den bringen wir jetzt in die Industrie, also Industrie-PC. Oder so wie wir die digitale Kommunikation jetzt runterziehen auf die Ebene der Prozessanlagen der Maschinen. Die sind ursprünglich natürlich nicht für uns gemacht worden, sondern kommen aus dem riesigen Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Gleiche gilt jetzt übrigens auch für AI. Ne? Mhm. Die Algorithmik kommt zu großen Teilen nicht von uns und nicht für uns, sondern wir nutzen die, um unsere Produkte dadurch zu verbessern. Und diese Fähigkeit der Automatisierung, die ist natürlich den Ingenieuren so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Das können Ingenieurinnen, Ingenieure solche neuen Technologien für sich erschließen und einbetten. Und ich bin da fest von überzeugt, dass wir das auch heute an den Hochschulen noch in ausreichendem Maße lehren, dass man diese Fähigkeiten haben muss. Natürlich verändert sich dort etwas mit rasender Geschwindigkeit. Das sieht man an vielen Punkten. Ja, und da kann man nicht umhin. Wer heute noch glaubt, er kann technische Dokumentation noch so erstellen, wie er es vor 10 Jahren gemacht hat, der irrt. Weil das muss er automatisieren, das muss mit viel mehr Effizienz passieren. Wir sind dabei, beispielsweise Normen und Standards in einer maschinenlesbaren Form zu gestalten, sodass wir den Check, ob unser Produktdesign normenkonform ist, den werden dann keine Menschen mehr machen, sondern das werden die Systeme zu guten Teilen automatisiert vornehmen können. Ja, diese Potenziale muss ich natürlich nutzen. Wenn ich dann weiter bei meiner alten Arbeitsweise bleibe und sage, ich sitze mit der Norm und gucke mir die Schaltung an und kontrolliere die und, da habe ich keine Hilfsmittel zu, wird das nicht funktionieren. Das Schöne ist, wir haben einen solchen Mangel an Ingenieurinnen und Ingenieuren, die als Normenexperten arbeiten, dass wir jede Möglichkeit der Effizienzsteigerung in den Bereichen sowieso nutzen müssen, sonst kriegen wir das gar nicht mehr hin. Und deswegen sind wir alle wirklich akribisch dran und gucken, wie können wir diese AI-Algorithmen nutzen, um eben beispielsweise den Abgleich von Design und Normenvorgabe stärker zu automatisieren.
Okay. Ja, jetzt hat man ja auch in den, wenn man alles so verfolgt, immer wieder Meldungen von, vor allem aus der Automobilindustrie, ne, dass sehr viele Stellen abgebaut werden, das halt eben auch solche Berufe betrifft wie im Ingenieurwesen. Also was würden Sie dann raten? Also wenn man jetzt, sag ich mal, sich ein bisschen umorientieren will, vielleicht im Basisstudium sich breiter aufgestellt hat, was wären dann jetzt so die Branchen, wo Sie sagen, da liegt die Zukunft, da sollte man sich als Ingenieur jetzt mal umgucken?
Also ich bin da fest von überzeugt, dass die Elektro- und Digitalindustrie nach wie vor Wachstumspotenziale hat. Mhm. Wir haben das in einer Studie vom IW aus Köln auch nochmal sehr deutlich dargestellt bekommen, dass eben das Netto-Wertschöpfungswachstumspotenzial in der Elektroindustrie viel größer ist als in allen anderen Industrien. Größer als im Maschinenbau, auch größer als in der Automobilindustrie. Und nur die Netto-Wertschöpfung, die ist ja wirklich arbeitsplatzrelevant. Mhm. Umsatz ist keine Größe. Wenn ich alles wie ein Händler kaufe und verkaufe, kann ich ganz viel Umsatz machen, brauche aber kaum Leute dazu. Wertschöpfung ist das Entscheidende. Und das Netto-Wertschöpfungspotenzial, was wir für die Elektro- und Digitalindustrie in den nächsten 10 Jahren ist deutlich größer als das in der Automobilindustrie und das im Maschinenbau. Ich glaube einfach auch, dass der Purpose, Elektro- und Digitaltechnik zu studieren, mittlerweile ja nun erkennbar der größte ist. Wenn wir die ganze Problematik des Klimawandels, wenn wir diese Transformation erfolgreich hinbekommen, wird das nicht ohne elektrische und digitale Techniken funktionieren. Die All Electric Society ist ja kein Wunschbild der Elektro- und Digitalindustrie, sondern sie entsteht logisch, wenn man das vom Ende her denkt und sagt, welche Energieformen können wir denn überhaupt CO2-frei in der notwendigen Masse bereitstellen? Da ist uns ja noch nicht so viel eingefallen, außer Windrädern, Photovoltaik, nuklearer Technik, die in vielen Ländern auch nicht mehr gewollt ist. Bleibt da so richtig viel nicht übrig. Und da muss man eben an diesem Zukunftsbild dann auch umso entschlossener arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Zukunft gestalten.
Dazu brauchen wir auch in Zukunft Ingenieurinnen und Ingenieure. Es kann sein, dass wir die nicht mehr alle in Deutschland beschäftigen werden.
Ja, klar. Ja.
Da glaube ich, werden die jungen Leute, und das sehe ich auch bei denen, die Bereitschaft mitbringen, auch mal über Jahre anderswo zu arbeiten. Es ist ja nicht mehr so, dass jemand das als Strafe empfindet, dass er nur als Experte nach China
geht. Im Gegenteil, ne?
Ja. Im Gegenteil, ja. Sondern das ist für die eigene Persönlichkeitsentwicklung ist das extrem hilfreich, mal ein paar Jahre im Ausland gelebt zu haben. Und die Bereitschaft muss jeder mitbringen, weil es kann sein, dass wir aufgrund der konjunkturellen Verwerfungen, Verschiebungen, auch der Frage, wie reformfähig Deutschland und Europa noch sind, dass die Industrie mit Ausweichbewegungen beginnt und sagt, okay, da müssen wir eben mal Schwerpunkte unserer Forschungszentren und auch in anderen Ländern machen. Aber auch da werden wir gut ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure brauchen. Mhm. Und die wachsen auch da nicht auf den Bäumen. Sondern nee, der Mangel an diesen Menschen ist doch überall in jedem Land.
Absolut.
Insofern, wer die Bereitschaft hat, sich ein Stück weit auch zu bewegen, ich glaube, für den ist das nach wie vor die beste Empfehlung, eine solche grundständige Qualifikation im Bereich der Elektrotechnik, der digitalen Technik
zu erwerben. Sehr gut. Ja, dann würde ich zum Abschluss des Podcasts dann schon kommen. Da werfen wir immer gerne einen Blick dann in die vielbesagte Zukunft sozusagen. Ja, und wenn Sie jetzt einfach mal so die nächsten 10 Jahre daran denken, wie sehe das denn für Sie hier in Deutschland dann aus? Also dieses Think Tech Forward, was ja eben auf der Hannover Messe das Motto ist, wie kann das wirklich mit Leben gefüllt werden? Welche Rollen müsste es dafür geben? Und wie wäre so Ihre Zukunftsvision?
Also ich glaube, dass es für Deutschland mittlerweile fast schon ein Muss ist, sich in diese Richtung zu entwickeln. Wir haben keine Alternative zur All Electric Society und ich bin überzeugt davon, dass wir in 10 Jahren da deutlich weitergekommen sind, eine breite gesellschaftliche Akzeptanz dafür haben, dass alles, was elektrifiziert werden kann, elektrifiziert wird, dass alles, was dabei digitalisiert werden kann, digital ist. Und das alles, wo immer möglich, durch KI unterstützt wird. Das wird uns wirklich in Fleisch und Blut übergegangen sein. Nimm mal die Schnittstelle zu Behörden, zu Banken, zu Versicherungen, sowas wie eine Kfz-Zulassung. Ja, das kann doch nicht sein, dass wir da immer noch mit unseren Papieren zur Zulassungsstelle tapern müssen. Das muss alles ganz komplett schlimm digitalisiert werden. Wir brauchen dazu auch eindeutige und nicht fälschbare Identität, mit der ich mich ausweise. Die Anonymität in diesen Netzen muss aufgehoben werden.
Ist auch eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dass wir das dann für diesen Podcast jetzt einmal so schließen. Und ich bedanke mich sehr für das spannende Gespräch bei Ihnen, Dr. Kegel. Ich denke, dass wir da relativ viel an Input geben konnten und Einblicke gewähren konnten. Und da würde ich sagen, wer noch weitere Infos möchte, der schaut bitte bei uns in die Shownotes. Da werden wir noch was zur Hannover Messe reinpacken, auch Anmeldelink, Ticketlink und. Genau, und ansonsten, wenn es Fragen gibt, Themenwünsche, schreibt uns bitte an podcast@vdi.de. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön.